ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast rund um die Wechseljahre. Wir sprechen hier ohne Vorbehalte über alle Themen rund um die Wechseljahre, wollen mit Tabus aufräumen, natürlich eure Fragen beantworten und ihr wisst, wir wollen euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Die Expertin an meiner Seite ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo zu Ihnen, Frau Schaudig.
Hallo Frau Simonsen. Ich sage auch Hallo nach Leipzig. Freue mich sehr.
Wir sind heute wieder zu dritt und ich freue mich besonders, eine Ärztin aus meiner Heimat Thüringen für diesen Podcast gewonnen zu haben. Ich begrüße die Urologin Dr. Nicole Weyrich. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Die Freude liegt ganz bei mir. Danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ja, es freut mich sehr.
Heute soll es bei uns um Inkontinenz, Blasenentzündungen, vaginale Atrophie und eben um all das gehen, was sich dann in den Wechseljahren im urogenitalen Bereich, so heißt das wohl in der Fachsprache, ich würde einfach sagen untenrum, so alles,
ja, das sagen manche Patientinnen auch,
verändert und so Probleme einstellen. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, will ich kurz noch unsere Gesprächspartnerin vorstellen. Nicole Weyrich kommt eigentlich aus Österreich, hat in Graz Medizin studiert und dann in Pirna ihre Facharztausbildung gemacht. Danach hat sie einige Jahre in Sachsen als Urologin gearbeitet. Aktuell betreut sie im Helios MVZ in Sömmerda in Thüringen als Urologin viele Patientinnen und Patienten. Und seit knapp einem Jahr führt sie auch noch nebenbei eine Privatpraxis in Gotha. Dort kümmert sie sich schwerpunktmäßig um die Frauen in den Wechseljahren. Frau Weyrich, warum ausgerechnet die Frauen in den Wechseljahren?
Ja, das ist tatsächlich meine Mama, meine liebe Mama, die mich dazu so ein bisschen angestoßen hat. Die hat mit ihrem so 46., 47. Lebensjahr angefangen, Schmerzen zu entwickeln in den Gelenken und war OP-Schwester und konnte wirklich ihren Lieblingsberuf dann nicht mehr länger ausüben, weil sie so Schmerzen hatte, dass sie nicht mehr instrumentieren konnte. Und hat dann sozusagen auch Stimmungsschwankungen bekommen, keine Hilfe weiter, immer nur Psychotherapie oder Psychopharmaka sogar aufgeschrieben, die sie aber nicht nehmen wollte. Durch die Schmerzen hat sie Cortisonbehandlungen bekommen, dadurch ist natürlich Insulinresistenz aufgetreten, sie hat ein bisschen zugenommen, das Schlechtschlafen ist bis heute noch. Also es ist ein Desaster, wie es eigentlich im Bilderbuche steht, und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Und es geht so vielen Frauen so, es geht ein Drittel der Frauen schlecht in der Menopause, wirklich schlecht. Und jede siebente Frau kündigt ihren Job oder reduziert ihn, weil sie nicht mehr ausüben kann. Und das sind für mich Zahlen, wo ich mich dahinter geklemmt habe, um wirklich Aufklärung, aktiv Aufklärung zu betreiben, um den armen Frauen, die wirklich Probleme haben, helfen zu können. Das war meine Intention.
Und sozusagen als Urologin sagen Sie auch, diese Probleme sind sozusagen massiv belastend für Frauen in den Wechseljahren.
Also die urologischen Probleme richtig massiv. Also ich betrachte das ja jetzt auch in dem MVZ, wo ich jetzt seit 14 Jahren ambulant tätig bin, also nicht in diesem, aber in den MVZs, dass die Frauen mit den Harnwegsinfekten, rezidivierende Harnwegsinfekte kommen, die auch wirklich schon jung sind und immer wieder die Antwort bekommen, nee, sie sind noch nicht in den Wechseljahren. Und eine Atrophie in dem Bereich untenrum einfach schon da ist und dadurch Probleme wie Harnwegsinfekte gehäuft auftreten, und die sind wirklich, wirklich leidgeplagt. Ja, das sehe ich hier tagtäglich.
Frau Schaudig, Inkontinenz, Blasenprobleme in den Wechseljahren, reden da Ihre Patientinnen offen drüber oder machen Sie die Erfahrung, das ist eher so ein Thema, das spricht man nicht von selbst an?
Also es ist, ich würde mal sagen, es wird noch eher angesprochen als Probleme mit der Sexualität, interessanterweise. Also die Inkontinenz ist zwar auch schambehaftet, aber meine Erfahrung ist schon so, dass die Patientinnen dann mal sagen, da geht immer mal Urin ab. Ich frage dann dezidiert nach. Es ist ein häufiges Problem, wobei es natürlich ein Problem ist, das weiß Frau Weyrich sicher besser als ich, was nicht nur und ausschließlich mit den Wechseljahren zusammenhängt, sondern schon eine multiple Ursachen hat, woher die Inkontinenz kommt. Ich habe mal die bitte korrigieren Sie mich, Frau Weyrich, die wirklich dramatische Aussage gehört, dass die Hälfte aller Frauen in Altersheimen inkontinent sind. Vielleicht sind es sogar mehr. Ist es schon ein Problem. Mhm. Es sind mehr, ja, sehen Sie, danke.
Ja, es sind mehr.
Und also die Frauen fragen mich das, wobei ich muss dann sagen, wenn es wirklich um das Thema Inkontinenz geht, da verweise ich dann meine Patientin an Spezialistinnen oder Spezialisten, die das dann nochmal genau abklären, weil da ist es wirklich entscheidend, welcher Grund liegt der Inkontinenz im Einzelfall zugrunde. Da bin ich auch so ein bisschen draußen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Insofern bin ich froh, dass es Frauen wie Frau Weyrich gibt, die sich da gut damit auskennen. Also ich sage denen dann, mit ihrer Inkontinenz sind sie bei mir nicht so gut aufgehoben. Gehen Sie nochmal zum Spezialisten dafür.
Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Inkontinenz extrem schambehaftet ist. Und deshalb denke ich, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir heute da mal so ein paar Dinge, grundlegende Dinge aufklären. Wir fangen mal mit dem an, was Sie auch gerade gesagt haben. Inkontinenz ist nicht unbedingt nur ein Problem der Wechseljahre. Wie oft tritt das auf, Frau Weyrich?
Genau, also wir sprechen ja von Inkontinenz. Es ist sozusagen die fehlende oder mangelnde Fähigkeit, den Urin zu halten oder auch kontrolliert abzugeben. Das heißt, es kommt zu unkontrollierten Urinverlust. Und da muss man unterscheiden, es gibt drei verschiedene Inkontinenzbereiche. Es gibt die Belastung- oder Stressinkontinenz. Das heißt, wir verlieren Urin bei körperlicher Anstrengung, wie beim Husten, Niesen, Treppensteigen. Das ist Grad 1, dann kann es aber, wenn wir da nicht vorher schon mal irgendwie was tun, dann kann es in Grad 2 gehen, das heißt auch beim Gehen oder beim Aufstehen oder dann wirklich in Grad 3, das ist dann oft so in diesen Altersheimen, wenn wir das sehen, dann wirklich auch im Liegen, dass Urin verloren wird. Also das ist diese Stressbelastungsinkontinenz versus der Dranginkontinenz, das heißt, der plötzliche Drang schießt ein, ich sage der Frauen immer, wenn sie dann beim Netto einkaufen sind, sie stehen an der Kasse und dann schießt der Drang ein und sie können es nicht mehr auf Toilette schaffen. Das ist der Drang. Das heißt, ich erreiche meine Toilette nicht rechtzeitig und dann geht was ab. Das sind zwei völlig unterschiedliche Mechanismen, die da zugange sind und auch völlig verschiedene Therapieansätze. Und natürlich gibt es dann diese Mischinkontinenz, das heißt aus diesen beiden Formen sowohl ein bisschen Stress als auch ein bisschen Drang, die man dann sich schon genau angucken müssen.
Und Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, habe ich gelesen.
Richtig, also Frauen sind deutlich häufiger betroffen, weil sie ja erstens Schwangerschaften hinter sich haben, eine Beckenbodenbelastung, eine vaginale Geburt oder überhaupt eine Geburt. Und Drang ist so, trifft Männer auch, aber das ist so eine Stress- oder Reizblase. Wir sind auch eher nervös, aber zahlenmäßig ist da jetzt nicht so der Unterschied. Später dann trifft es auch Männer, die jetzt eine radikale Prostatektomie hinter sich haben, die natürlich dann auch Stress- oder Belastungsinkontinent sind. Also man kann es pauschal nicht sagen, aber ja, Frauen trifft es deswegen häufiger wegen der Geburten, die wir hinter uns haben.
Und was gibt es da für Zahlen? Wie viele der Frauen sind dann inkontinent nach der Geburt?
Also wir sagen, jede vierte Frau nach der Entbindung hat ein Problem mit dem Urinhalten, was sich dann auch widerlegen kann. Aber das sind verschiedene Faktoren, warum es auch dazu kommt. Und das ist das Alter der Frau, das Alter der Erstgebärenden ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt da Studien aus Brasilien, die sind im Sommer 20 rausgekommen, dass über 30-Jährige im Vergleich zu unter 20-Jährigen doppelt so hohes Risiko haben, an Inkontinenz nach der Geburt zu leiden. Oder eine Publikation aus Israel, dass 40-Jährige Erstgebärende zu 38,5% nach einer vaginalen Geburt inkontinent, ich meine, das sind schon Zahlen, gell? Als bei Frauen, die um das 26. Lebensjahr geboren haben, da liegt die Prävalenz für eine Inkontinenz bei 9,8%. Und man darf nicht vergessen, in Europa sind ein Drittel der 35-Jährigen, die gebären. Das heißt, 45% der Frauen bekommen ihr erstes Kind zwischen 30 und 39 Jahre. Also da sprechen wir schon von ordentlichen Zahlen, ne?
Aber das ist ein Thema, muss ich sagen, was mir wirklich neu ist in dieser Dimension. Frau Schaudig, wussten Sie das, dass das wirklich so viele junge Frauen betrifft?
Also ich, ja, wobei ich glaube, Frau Wallrich, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Inkontinenz tritt ja nicht sofort nach der Geburt ein, oder? Sondern kann sich dann aufgrund dieses Geburtstraumas, wie man mal sagen kann, dann erst im Laufe der Zeit entwickeln oder sehe ich das falsch?
Genau, es gab eine Studie aus der Universität Birmingham, da haben sie 3700 Frauen Langzeit beobachtet und das sind schon Zahlen, die haben mich auch erschreckt. Von denen, die 3 Monate nach der Geburt inkontinent waren, waren es auch 76,4% noch 12 Jahre danach. Also doch schon ganz schön viel, ne?
Ja, ich habe da auch noch eine Frage, Frau Wallrich. Diese geburtsbedingte Inkontinenz, das betrifft doch aber überwiegend die Belastungsinkontinenz. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Nee, machen Sie nicht. Genau, es ist so, durch diesen Geburtsvorgang, wir haben dieses Ligamentum puboretrale, das liegt jetzt an der Symphyse angeheftet, um die Harnröhre. Das ist ein Band, also wir haben ja ganz viele Faszien und Strukturen und Bänder in dem Beckenbodenbereich. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Beckenbodenbereich, so im Schnitt so 40 Zentimeter dehnt sich der Beckenboden auf. Und da kann es zu einer Überdehnung dieses eines, also natürlich mehrerer Bänder, aber es geht vor allem um dieses Ligament, das um die Harnröhre drumherum liegt. Und das wird gedehnt. Das ist auch was ich den Frauen immer gerne mitgebe, ist, wenn wir vaginal geboren haben und es ist diese Überdehnung des Bandes da, dann sollten wir danach wirklich die 6 Wochen Ruhe halten. Also nicht sofort mit dem Beckenbodentraining anfangen, weil wenn wir jetzt uns ein Bein umknicken oder den Fuß umknicken und ein Band überdehnt haben, dann stellen wir es ja auch erstmal ruhig. Und so sollte das mit dem Beckenboden auch sein. Und danach erst wirklich anfangen, Beckenbodentraining zu machen und wirklich auch von Fachleuten, die sich damit wirklich auskennen. Also man kann tatsächlich auch mit dem Beckenbodentraining, wenn man es zu früh nach der Geburt macht oder eben auch falsch macht, kann man auch wirklich viel falsch machen.
Aber heißt das jetzt, dass sozusagen die 25% der Jungfrauen, die dann inkontinent bleiben, dass die einfach nur ihre Beckenbodenübungen nicht ordentlich gemacht haben?
Ich glaube, ich muss auch was einwerfen aus der geburtshilflichen Sicht. Das ist ja bei mir schon lange her. Ich habe schon wahnsinnig lange nicht mehr im Kreißsaal gearbeitet. Aber es spielt ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch eine Rolle, wie traumatisch die Geburt war. Und da gibt es ja völlig unterschiedliche Varianten, ob es zu Verletzungen und Einrissen im Bereich der Beckenbodenmuskulatur gekommen ist. Also Sie haben völlig recht, da werden ja die Bänder gedehnt, ist das eine. Aber ein gedehntes Band, da hat man ja zumindest die Hoffnung, dass es sich wieder ein bisschen einfängt. Aber wenn es zu richtigen Rissen in diesem sehr komplexen Geflecht der Muskeln im Beckenboden gekommen ist, dann, da kann man, glaube ich, Frau Simonsen, so, noch so viel Gymnastik machen, wenn da wirklich was kaputt ist. Das ist dann tatsächlich schwierig.
Ja, absolut. Genau so ist es, ja.
Ich habe das nur deshalb so ein bisschen auch härter formuliert, weil ich glaube, dass das Problem ist, ne? Dass viele Frauen, die dann, was weiß ich, mit 30 entbunden haben, die dann dieses Inkontinenzproblem haben, dass sie immer die Schuld so ein bisschen bei sich suchen. Und ich finde es spannend zu sagen, nein, ihr müsst euch da gar kein schlechtes Gewissen machen, sucht euch bitte Hilfe, weil vielleicht liegt es gar nicht daran, dass ihr die Übungen nicht ständig gemacht habt. Vielleicht gibt es eben ganz andere Probleme.
Ich finde es jetzt nochmal interessantes Thema, Frau Simonsen, insofern, weil es übrigens auch wieder zeigt, dass Frauen gerne immer die Schuld bei sich suchen. Also wir sind an vielen Dingen nicht schuld. Wir sind auch nicht schuld daran, wenn wir schwitzen oder Hitzeballung haben oder schlecht schlafen in den Wechseljahren. Aber es ist gut, dass Sie das sagen, Frau Simonsen, weil vieles ist einfach von der Natur gegeben. Es gibt dann auch Frauen, die haben eine Bindegewebsschwäche oder, und ich sage nochmal, Verletzungen bei operativen Geburten wie Sauglocke, Zangenentbindung, die machen schon was. Man muss dann immer aufpassen, dass nicht alle sagen, ich will jetzt einen Kaiserschnitt, damit mir das nicht passiert. Aber das wird ja durchaus bei Gynäkologen und Geburtshelfern heftig und kontrovers diskutiert. Ich denke mal, die Urologen unter uns, also Frau Wallrich, Sie würden denken, Kaiserschnitt ist auf jeden Fall besser für den Beckenboden, aber...
Ja, leider, muss ich sagen. Also, ja, leider. Wenn man sich die Zahlen anschaut, es sind 31% der Frauen inkontinent nach 6 Monaten versus 12% bei Sektio nach Kaiserschnitt. Das war eine Studie aus Göteborg, die haben das tatsächlich aufgezeigt.
Man muss an der Stelle sagen, der Kaiserschnitt als solcher birgt natürlich wieder andere Risiken. Es ist zum Beispiel die Narkose ist schwieriger bei einer hochschwangeren Frau als bei einer Nicht-Schwangeren. Ich hoffe, jetzt hören keine Anästhesisten zu, aber muss man immer aufpassen. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema. Was wir auch jetzt vielleicht noch nicht genannt haben, ist natürlich auch die Adipositas, also das Übergewicht. Ne? Also übergewichtige Frauen, also Frau Weyrich, bitte nochmal korrigieren Sie mich. Ich habe mir mal so mitgenommen aus meinem wirklich schlechten urogynäkologischen Wissen, dass die wichtigsten Risikofaktoren für die Stressinkontinenz, wohlgemerkt, also das ist diese Inkontinenz beim Husten, Niesen, Pressen, Lachen, Laufen, dass das an sich einmal viele Geburten sind und zum anderen Adipositas, also deutliches Übergewicht.
Das stimmt definitiv. BMI vor der Schwangerschaft ist wichtig, aber auch ein exzessiver Gewichtszunahme während der Schwangerschaft ist ein Faktor. Oder auch, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja Inkontinenz schon vor der Schwangerschaft, ne? Die Frauen gar nicht zu erwähnen. Oder die Frauen, die in der Schwangerschaft schon inkontinent sind, die könnten schon Beckenboden da machen. Also das ist dann, wenn die Austreibungsphase während der Geburt sehr lange dauert, ne? Wenn die über eine Stunde ist, nachdem der Muttermund vollständig dilatiert ist, ist dann ein gewisses Risiko. Der Gestationsdiabetes ist ein Risiko. Ne?
Also das ist der Schwangerschaftsdiabetes, Entschuldigung, ich muss
der Schwangerschaftsdiabetes, ja, genau. Richtig, genau. Also die haben meistens sehr große Kinder auch und sehr schwere Kinder. Also Gewicht des Kindes, Kopfumfang ist auch ein Faktor. Ja, also das sind alles Faktoren, na klar.
Jetzt wollen wir endlich zu den Frauen in den Wechseljahren kommen, die uns ja auch zuhören. Ich nehme aber an, wenn ich sozusagen schon mit dieser Inkontinenz nach meinen zwei Geburten starte in die Wechseljahre, sind das keine besonders guten Voraussetzungen.
Ja, da haben Sie recht. Weil das Problem ist, wenn die Frau jetzt schon so ein bisschen beim Trampolinhüpfen oder beim Spielen mit den Kindern und Treppensteigen Urin verliert, dann ist das Bindegewebe schon ein bisschen schwächer. Und wenn jetzt wirklich die Atrophie in der Perimenopause mit dazu kommt oder Menopause, dann verliert das Gewebe ja noch mehr an Elastizität und an Stabilität. Und dann kommt nicht nur die Belastung wird größer, die Belastungsinkontinenz wird größer, sondern auch die Drangproblematik kommt dann dazu.
Und Sie haben gerade die Atrophie schon angesprochen, Frau Schaudig, da kommen Sie wieder ins Spiel, nämlich was verändert sich dann hormonell bei uns?
Naja, die Östrogene gehen runter und wir sind ja dann, also meiner Erfahrung nach ist, dass dieses lokale Problem schon stärker nach der Perimenopause ist, also zu dem Zeitpunkt, wenn gar kein Östrogen mehr da ist. Und das haben wir ja auch schon in diesem Podcast besprochen, da wird die Scheidenwand dünner, die Labien werden kleiner, der ganze Scheideneingang verengt sich. Und das Problem ist dann, dass auch die Harnröhrenöffnung und der untere Teil der Harnröhre hormonabhängig ist. Und da kommen jetzt dann Nervenendigungen ins Spiel. Das heißt, wir haben da so mehrere Aspekte. Und was die Inkontinenz betrifft, das ist zumindest meine Kenntnis, ist, dass die Innervierung des Blasen und des äußeren Harnröhrenverschlussmechanismus sozusagen hormonabhängig ist und dass diese Dranginkontinenz, die Sie gerade so schön geschildert haben, Frau Weyrich, dass man im Supermarkt an der Kasse steht oder was ich auch sehr schön finde, ist das Bild, wenn man die Haustür aufschließt und es dann plötzlich nicht mehr bis zur Toilette schafft. Also ein Kollege von mir sagt immer das Schlüsselsyndrom, weil man dann irgendwie schon daran denkt, an die Toilette und plötzlich werden irgendwelche neuronalen Verschaltung losgelöst und es kommt zu dieser Dranginkontinenz, nämlich man sagt auch der imperative Harndrang, dass man den auch einfach plötzlich nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Östrogenmangelsymptom auch der Nervenendigung im Bereich der ableitenden Harnwege.
Exakt. Und die Harnblase trichtet sich mehr, die trichtet sich so nach unten und dadurch wird auch nochmal der Drang verstärkt. Genau, ja. Mhm.
Und hat das, ich habe ja gelernt in der Vorbereitung, dass auch die Blase Östrogenrezeptoren hat.
Exakt. Na, wenn die Östrogenrezeptoren nicht mehr da sind, dann kommt es zu dieser Atrophie, also zu diesem Rückbildung der Schleimhaut. Die wird dünner, die wird trocken, die wird rau, die wird rissig. Ne? Es kommt auch zu einer gewissen Senkung. Es kommt auch, der pH-Wert verändert sich. Also das Ganze untenrum verändert sich. Und man merkt das oft bei jungen Frauen. Also bei mir kommen ja auch schon Ende 30er, die damit ganz schlimme Probleme haben. Und da gehen die dann zum Gynäkologen und die sagen, sie sind noch viel zu jung für die Wechseljahre. Und irgendwann landen die dann doch bei uns. Und ich kann ja ganz leicht mit der Östrogencreme wieder Abhilfe schaffen. Also man denkt oft nicht dran, dass es wirklich das erste Symptom ist einer Perimenopause. Also ich sehe oft wirklich, dass schon nicht nur postmenopausal, sondern wirklich schon als erstes Anzeichen.
Mhm, ja. Das finde ich interessant.
Und das sind gar nicht so wenige Frauen, ja. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kriegen die Östrogen lokal, also Estriol lokal aufgeschrieben, äußerlich und innerlich, und dann baut sich die Schleimhaut wieder auf und dann wird das alles wieder ein bisschen satter, straffer, und das merken die Frauen auch. Das brennt oft die erste Zeit ganz fürchterlich, so die ersten zwei Wochen, weil durch diese Atrophie, ich beschreibe das immer wie so einen trockenen Wüstenboden und auf den regnet es und dann ist der Boden einfach überfordert. So ist das mit der Schleimhaut auch oft, und nach zwei, drei Wochen merken die Frauen wirklich, okay, es wird jetzt, fühlt sich einfach wieder fitter an da unten. Tut nicht alles so weh.
Über diese Estriolcreme und die vaginale Atrophie haben wir in Folge 7 ausführlich gesprochen. Wer sich das nochmal anhören will, wir werden das Ganze auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ich will aber nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, diese Blasenprobleme sind oft so das erste Anzeichen der Perimenopause. Was genau beschreiben die Frauen denn dann?
Also die haben immer wieder, die haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ich frage immer, ob das ein Grund ist, auch mitbedingt. Und dann haben sie halt einfach Drang, auf Toilette zu gehen. Also diesen einschießenden, imperativen Harndrang. Und sie haben immer wiederkehrende Harnwegsinfekte. Und die kriegen dann ein Antibiotikum nach dem nächsten. Und dann haben sie oft schon 11 Antibiotika gehabt und sind verzweifelt, weil es trotzdem noch weh tut und sie keine Ruhe untenrum reinkriegen.
Und diese Blaseninfekte, die haben auch was damit zu tun, dass sich die Harnröhre verkürzt und alles trockener wird. Weil darüber haben wir, glaube ich, auch in Folge 7 gesprochen, Frau Schaudig, ne?
Ja,
weil dann das
genau.
ganze Scheidenklima sozusagen auch durcheinander gerät und die Bakterien sozusagen besseres Spiel haben.
Naja, nein, der Punkt ist, wir haben diese Schutzbarriere durch die Milchsäurebakterien der Scheide, die fällt schon mal weg. Und auch diese ganze Trockenheit und Atrophie, wie wir Mediziner ja sagen, dazu beiträgt, dass man sich quasi leichter einen Infekt einfängt, richtig?
Genau, wir haben einen neutralen pH-Wert jetzt unten, nicht mehr sauer. Sauer schützt uns vor Bakterien und das wird neutral bis basisch sogar. Das ist der eine Punkt, und dann verkürzt sich die Harnröhre. Das heißt, auch da geht es leichter. Wir haben ja nur einen knappen Zentimeter Harnröhre, das ist dann vielleicht dann noch einen halben Zentimeter, und das reicht einfach. Wir haben die E. coli ist da unten, das sind die Bakterien, so reinlich können wir gar nicht sein. Da haben die einfach ein leichtes Spiel.
Und wie viele Frauen sind eigentlich dann nach der Menopause von Inkontinenz betroffen? Gibt es da auch Zahlen?
Ja, gibt es sogar vom RKI. Das ist die Epincont-Studie gewesen. Die beschreiben die 45- bis 59-Jährigen, da sind 15% Stressinkontinent, also die bei der Belastung Urin verlieren, 18% Drang, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, und 33% insgesamt. Ist schon ordentlich, gell? Also ich habe mir bei den Zahlen schon gedacht, oh mein Gott. Und über 60-Jährige, passt mal auf, über 60-Jährige haben 15% versus 33% Stressinkontinent und 18 versus 45 Dranginkontinenz und insgesamt 53% Mischinkontinenz. Also das sind schon Zahlen, wo man sagt, wow, gruselig, oder?
Da wollen wir ja alle nicht hinkommen, ne?
Genau.
Und viele werden jetzt sagen, oh je, bei mir sieht es auch gerade nicht mehr so gut aus mit dem Trampolinspringen, mit dem Joggen gehen, und manchmal habe ich auch die Dranginkontinenz. Was kann ich denn jetzt noch tun, damit ich nicht sozusagen Gefahr laufe, dann als 80-Jährige im Pflegeheim komplett inkontinent zu sein?
Ich schaue mir die Frau an, je nach Alter, je nach Konstitution und je nach Problematik. Und ich würde jeder, die stressinkontinent ist, den Beckenboden anschauen und ihre je nach Alter, ihr immer eine Estriolcreme aufschreiben. Also das geht bei mir wie weg wie die warmen Semmeln, diese Creme. Das ist, ich finde, so essentiell. Es sollte eigentlich jede Frau diese Creme in der Schublade haben, weil sie wirklich so schützend ist vor der Atrophie. Auch bei 60-Jährigen, auch bei 80-Jährigen. Ich verschreibe die auch wirklich noch 80-Jährigen, die auch ständig ihre Infekte haben und Probleme. Und selbst bei denen hilft das nach 2 bis 3 Wochen ganz toll. Also die Estriolcreme ist Standard, muss sein. Und ansonsten, wenn Jüngere kommen, wie gesagt, Beckenbodentraining, Physiotherapie, Biofeedback, auch ich arbeite gerne mit Konen, also mit solchen Gewichten, die dann aber wirklich trainingseinheitsmäßig benutzt werden müssen. Die dürfen nicht zu lang trainiert sein und nicht zu viel, nicht zu übertrainiert. Und die Lasertherapie finde ich persönlich ganz toll. Also man schickt wirklich warme Impulse tief in die Schleimhaut hinein, die nichts anderes machen, als die Kollagensynthese und die elastischen Fasern neu sich, also anzuregen, sich neu zu bilden. Mehr ist es nicht, aber es wirkt wirklich Wunder.
Und Lasertherapie, denke ich mal, ist eine Privatleistung.
Richtig, ja. Noch ja. Ich hoffe, wir sind in der Deutschen Kontinenzgesellschaft dran. Ich bin ja schon wirklich dankbar, dass es jetzt seit letztem Jahr auch wirklich ein großes Thema wird. Also es kommen immer mehr, die das machen. Es kommen Erfahrungsberichte, es kommen Langzeitberichte. Also das ist etwas, was in Amerika schon gang und gäbe ist und in Deutschland jetzt gerade Einzug findet. Aber ich finde es eine so wichtige und tolle Methode, den Frauen zu helfen.
Übrigens, Frau Schaudig, sie hat zwar jetzt nicht selber gesagt, ist auch großer Fan der Estriolcreme.
Ja, absolut, absolut. Also ich sehe auch so, das wird zu wenig verschrieben. Also ich sehe ja, es vergeht nicht ein Sprechstundentag, wo ich nicht 1, 2 Patienten habe mit genau diesem Thema. Ich hatte heute auch wieder jemanden. Es ist eben leider nicht immer so einfach, aber mir fällt dann immer wieder auf, auch heute, der hatte ich mal so eine Creme verschrieben, die nahm jetzt wieder Zäpfchen, aber die Zäpfchen sind eben nur in den oberen 2 Drittel der Scheide wirksam und die Harnröhre, die ist ja eher so im unteren Drittel lokalisiert. Das heißt, spätestens dann, wenn ich auch ein Dranginkontinenzproblem habe oder viel Harnwegsinfekte, spätestens dann ist aus meiner Sicht nochmal essentiell wichtig, die Creme zu nehmen, die man eben im äußeren Drittel der Scheide anwendet und auch im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane. Also ich bin auch ein großer Fan der Östriolcreme. Manchmal reicht die auch nicht aus. Dann müssen wir so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Aber das ist dann schon sehr, wie soll ich es mal sagen, sehr speziell. Also der Standard ist die absolute Östriolcreme. Frau Weyrich, Sie haben doch angesprochen, dass es am Anfang eben doll brennt. Auch da ist meine Empfehlung immer, behalten Sie die Nerven, sage ich zur Patientin. Das hört auf. Sie müssen sich nur dran gewöhnen. Ja, weil wie Sie sagten, es ist halt alles ganz wund und trocken und das wird dann besser, wenn man das konsequent benutzt.
Genau, das eiche ich auch jedes Mal. Die Patienten, ich sage das immer mit dazu. Das Zweite, was ich sage, schmeißen Sie den Beipackzettel weg, bitte. Es entsteht keine Thrombose, es entsteht keine Embolie, Sie kriegen keinen Brustkrebs davon. Ja, das ist ganz furchtbar.
Weil Sie das gerade sagen, mit dem Beipackzettel, da habe ich nämlich eine schöne Frage von einer Hörerin, die hatte die Estriolcreme zuerst nicht genommen, weil sie Angst hatte vor Thrombose und Brustkrebs. Dann hat sie sie genommen, weil die Beschwerden schlimmer wurden. Jetzt geht sie eigentlich ganz gut. Jetzt hat sie in den Beipackzettel geschaut und da steht im Prinzip über 65 bitte nicht mehr nehmen. Und sie fragt jetzt, ja, was mache ich denn dann nach 65?
Es ist furchtbar, oder?
Ja, es ist furchtbar. Also ich muss dazu sagen, ich hatte neulich mal einen Vortrag über den Umgang mit Beipackzetteln, weil es wirklich, ja, weil es wirklich dramatisch ist, weil das Problem ist nur, damit man versteht, warum die Behörde sowas macht. Es könnte ja durchaus ein Skeptiker kommen und sagen, ja, wenn das doch im Beipackzettel steht, da muss doch was dran sein. Der Punkt ist, das, was die Firmen in die Beipackzettel schreiben müssen, das wird ihnen von der Behörde vorgegeben. Das ist ja auch gut so, dass die Behörde vor Risiken warnt. Also, dass die Behörde will, dass Firmen in ihren Beipackzetteln auf mögliche Nebenwirkungen hinweisen. Nur in dem Fall sind quasi die Beipackzettel für alles, wo ein Östrogen drin ist, das gleiche, mehr oder minder. Und man sagt dann, okay, Östrogen ist Östrogen ist Östrogen, egal wo und wie ich das anwende und es macht was am Brustkrebsrisiko und es kann die Thrombose erhöhen und so weiter. Das ist eigentlich gerade das Thromboserisiko. Nur dann gilt, wenn ich das klassische 17-Beta-Östradiol, also das Östrogen, was der Eierstock macht, wenn ich das schlucke, erhöhe ich mein Thromboserisiko. Das gilt schon nicht mehr, wenn ich das über die Haut zuführe. Da haben wir auch super viele Daten, also als Gel, Spray oder Pflaster, Trotzdem steht auch da im Beipackzettel wieder, erhöht das Thromboserisiko. Und eigentlich ist es ein bisschen skandalös. Und ich finde, wir müssten, haben wir nicht, Frau Bayrich, im letzten parlamentarischen Abend, wo wir beide saßen, da habe ich doch dazu was gesagt, dass man daran mal was ändern müsste.
Müssen wir.
Aber ich weiß nicht, wie wir es hinkriegen.
Ich rede mir den Mund wirklich fusselig, weil ich das jeder Frau mitgebe, die bei mir sitzt und ihr das wirklich auch nochmal erkläre, was dahinter steckt, weil sonst nehmen die das nicht, weil die sind so ängstlich noch, was das angeht. Und ja, ist schwierig.
Ich finde auch diese Aussage, ich wusste das gar nicht, dass im Beipackzettel steht, dass die das jenseits der 65 nicht nehmen dürfen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt neu, aber okay, man lernt ja immer nicht aus. Also ich sage meinen Frauen das Östriol, das ist ja Östriol, das wirkt ja nochmal anders als das Östradiol.
Richtig.
Das muss man schon mal klar sagen, das hat eine viel kürzere Halbwertszeit, gibt auch Studien dazu, nach 10 Stunden können Sie nichts mehr davon im Blut messen. Ja, und das heißt, wenn Sie irgendeine dramatische Nebenwirkung haben müssten, wie Brustkrebs oder Thrombose, dann müsste das länger wirken. Aber nach 10 Stunden ist es sozusagen aufgebraucht, quasi aufgesaugt von der Scheide. Dann nehmen Sie das ja nur zweimal die Woche in aller Regel. Also eigentlich ist es schon unlogisch, dass es diese ganzen Nebenwirkungen macht. Das ist tatsächlich ein Drama. Und da muss man, wie Frau Weirich auch schon sagte, man redet sich erstmal mundfusselig. Und es macht Ängste bei den Patienten. Das finde ich wirklich ganz blöd. Und ich sage den Patienten, nehmen Sie es bis ans Lebensende.
Klare Antwort auf die Frage unserer Hörerin, nehmen einfach bis zum Lebensende. Und alles ist gut. Ich finde es auch so wichtig, dass wir heute über dieses Thema Inkontinenz sprechen, weil ich habe in einem anderen Interview von Ihnen, Frau Weirich, mal gehört, dass das wirklich auch dramatische Folgen für die Frauen hat, die das nicht behandeln lassen. Also dass sie sozusagen auch ihr Leben extrem stark einschränken.
Ja, die isolieren sich, ne? Also ich habe Frauen, die kommen und dann sagen sie, ja, so ein bisschen inkontinent. Und dann sage ich, wie denn? Wie stark ist denn das? Ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Also ich weiß schon, wo die Toiletten in der Stadt sind, wenn ich jetzt irgendwo hingehe. Und wenn ich mal meinen Fokus woanders hinlege, dann geht das schon nicht mehr auf, weil die machen wirklich Zwischenstopps da, wo die Toiletten sind in der Stadt. Und irgendwann schaffen sie es auch nicht mehr von Toilette zu Toilette, dann gehen sie nicht mehr einkaufen. Das heißt, die sitzen zu Hause und sind wirklich isoliert. Die gehen wieder, dann treffen sich nicht mehr mit Freunden, weil sie sich genieren. Also sozialer Rückzug. Das geht bis hin zu Depression, Einsamkeit. Also das ist keine Lebensqualität mehr. Ne? Die reisen nicht mehr, also fürchterlich.
Und an welchen Arzt wende ich mich dann am besten? Gleich zu einem Urologen und lieber eine Urologin?
Also das lasse ich den Patienten frei. Man kann natürlich auch zum Hausarzt gehen. Der wird dann wahrscheinlich irgendwann schon den Urologen verweisen. Weil es gibt ja so viel mehr Facetten. Ne? Also es gibt jetzt, ich möchte nicht sagen, dass wir die Estriolcreme, das ist das Allerheilmittel ist für alles. Ne? Das Drang und Stress und Mischinkontinenz muss auseinanderklamüsert werden. Wir können den Frauen in den älteren Semestern auch sehr gut mit Anticholinergika helfen, aber auch Jungen. Also das sind Medikamente, die Blase etwas ruhiger machen, wenn die so überaktiv ist. Also wenn die Blase sich nicht mehr erfüllt als 50, 70 Milliliter und dann sozusagen schon gleich den Handrang gibt zum Entleeren, dann ist das auch keine Lebensqualität, weil die müssen dann alle 30 oder 20 Minuten auf die Toilette, obwohl die Blase ja gar nicht voll ist. Und da stimmt irgendwas nicht mit der Füllungsphase und dann mit der Entleerungsphase. Und dann müssen wir aber gucken, ist Resthahn ein Problem? Sind Infekte ein Problem? Ist die Blase einfach zu gestresst und kann sich nicht füllen? Ist das neurologisch? Ist das, na? Und so gehen wir dann wirklich sukzessive vor. Deswegen ist der Urologe, denke ich, schon die richtige Adresse für sowas. Bitte immer kommen, auch mit 80. Wir kriegen die 80-Jährigen oder auch die vorher, die nicht operiert werden. Es gibt dann natürlich irgendwann einen Moment, wo man sagt, es ist jetzt wirklich Zeitpunkt zu operieren. Aber selbst die, wenn sie nicht wollen, kriegen dann Pessare. Ne? Sind dann diese Würfeln oder Ringpessare oder wie auch immer. Mit denen kann man auch ganz toll viel machen. Also auch wenn der Uterus unten rausschaut, gibt es dann spezielle Pessare, wenn die Frauen 80 sind und nicht mehr operiert werden wollen, wo man den Uterus nach oben heben kann und das auch wirklich noch funktioniert. Also es ist nie zu spät.
Wir kommen noch zu Hörerinnenfragen. Simone hat uns geschrieben, sie schreibt, ich bin 56, seit 2 Jahren in der Menopause, verwende Estriol-Creme, über die wir gerade gesprochen haben, und Progesteron-Creme aufgrund von Problemen mit der Blase, Stimmungsschwankungen und trockener Scheide und frage mich, ob ich nicht lieber früher als später auch mit Estradiol anfangen sollte. Die Blase zeigt sich bisher vom Estriol unbeeindruckt. Ich zögere lediglich wegen einer familiären Vorbelastung mit Brust- und Eierstockkrebs, frage mich aber, welches Risiko wohl geringer ist, das Risiko, Östrogene zuzuführen oder es eben nicht zu tun. Hier finde ich ganz spannend, dass sie sagt, Estriol hat meiner Blase nicht wirklich was Gutes getan.
Frau Warich, da würde mich mal, ich sage ja gern auch gleich noch was dazu, aber was würden Sie denn da sagen?
Also meine Erfahrung ist die tatsächlich, dass wenn man Frauen beides gibt, ne, Estradiol und Estriol, die Wirkung schon deutlich besser ist. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen.
Also, ich oute mich jetzt auch mal da. Ich habe heute dieser Patientin, die ein großes Problem hat, das habe ich mir alles angeschaut und habe gedacht, wir kommen hier mit dem Östriol möglicherweise nicht so richtig weiter. Man muss aber dazu sagen, was meine ich mit Östradiol? Der Fall, den ich heute hatte, war eigentlich ganz spannend, wobei da ging es jetzt weniger um ein Blasenproblem, sondern mehr um das Problem der Schmerzen beim Verkehr. Aber das ist ja oft Hand in Hand. Und bei der war das so, die hat dann eben die Östriolcreme außen gar nicht mehr angewandt, aber ich hatte den Eindruck, die braucht jetzt ein bisschen Östradiol und tatsächlich funktioniert das lokal gegeben noch ein bisschen besser als das Östriol. Da bin ich völlig bei Ihnen, Frau Weirich, aber das wirkt dann systemisch. Das heißt, ich kaufe Nebenwirkungen ein mit dem Östradiol. Das kann auch die Schleimhaut aufbauen. Und da gibt es eigentlich nur, also mir fällt nur ein Präparat ein, was es gibt. Das heißt Linoladiol. Das gibt es mit und ohne Cortison, übrigens auch noch interessant. Aber da gibt es 2 Aspekte. Der eine ist von dem Linoladiol, dass ich glaube, dass die, wie nennt man das, die Trägersubstanz für die Salbe weniger reizt. Also ich sehe ganz selten, dass Patientinnen sagen, das brennt so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist die Aufbereitungscreme sozusagen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich bei ganz hartnäckigen Fällen erstmal so für 2 Wochen mich traue. Wir hatten vor vielen Jahren so einen Warnbrief der Behörde. Das sind so rote Handbriefe, wo wir Ärzte und Ärztinnen immer gewarnt werden, so das dürft ihr jetzt nicht mehr machen. Und da stand eben, dass man dieses Linoladiol tatsächlich nur für 2 bis maximal 4 Wochen geben soll. Wenn ich jemand habe, der sowieso systemisch eine Hormontherapie bekommt, das war übrigens die Patientin heute, die genügend Gelbkörperhormon im Rennen hat, dann ist mir das egal, ob das Linoladiol nun lokal auch noch ein bisschen an der Gebärmutterschleimhaut wirkt. Da haben wir ja immer auch Angst vor. Nicht, dass das zu sehr aufbaut. Da muss man aufpassen. Aber wenn ich jemand habe, der da quasi kein Problem hat, dann mache ich das. Und es ist tatsächlich so eine Anschub, Östrogenisierung kriegen wir mit dem Linoladiol hin, aber das kann man eben nicht bedenkenlos ewig machen, wegen des systemischen Effekts. An der Stelle noch, die Patientin heute kam, und da ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, und ich glaube, Frau Weirich, das deckt sich sicher mit Ihren Erfahrungen. Es ist nicht so, dass die Frauen, die systemische Hormone nehmen, also für den gesamten Körper gegen ihre Hitzewallung, alle einen ausreichenden Effekt an der Scheide haben. Und das passt natürlich auch dazu, wenn Frau Weirich sagt, manchmal geht es schon oder oft geht es schon in der Perimenopause los. Da haben die ja eigentlich noch keinen dauernden Östrogenmangel, aber trotzdem reicht es offensichtlich nicht. Und wenn Frauen, gerade wenn wir heute Östrogen-Gel und meinetwegen natürliches Progesteron oder was anderes nehmen, das ist ja relativ niedrig dosiert und das reicht oft für eine ausreichende Östrogenversorgung der Scheide nicht aus. Und da muss man auch keine Scheu haben. Die Frauenärztin der Patientin, die ich heute gesehen habe, hat dann zu ihr gesagt, nee, aber Sie nehmen doch schon Östrogen, dann brauchen Sie doch nicht noch zusätzlich was lokal. Das ist leider ein Trugschluss. Wir brauchen es relativ oft lokal. Und eine kleine Ergänzung, es gibt noch 2 weitere Präparate, und zwar ist das eine ein Vaginalring, den man in die Scheide einlegt und der Östradiol abgibt, aber super wenig, sodass man keine Angst haben muss, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Aber auch da haben wir den Eindruck, das ist so was für hartnäckige Fälle, der bleibt 3 Monate liegen. Ich frage mich auch manchmal, weil der relativ dick ist, ob der nicht sogar so eine Art Pessar-Effekt auch noch haben könnte. Das schaffen die Frauen auch manchmal nicht, den selber einzulegen. Der bleibt 3 Monate liegen. Der ist ganz schön und es gibt jetzt neuerdings noch ein Östradiol-Vaginaltablette. Die war eine Zeit lang vom Markt, die gibt es jetzt wieder, aber die gibt auch nur ganz wenig Östradiol ab. Also Sie sehen schon, im Einzelfall muss man einfach ein bisschen rumprobieren.
Das sehe ich ganz genauso.
Und bei unserer Hörerin Simone, sie nimmt Progesteron-Creme. Das ist natürlich auch nicht so das optimale Mittel, wenn sie dann Estradiol dazu nehmen würde, ne?
Nee, genau. Die nimmt, wo tut sie die denn hin, dieses Progesteroncreme? Sagt sie uns das? Nee, ne? Also die kann sie auf keinen Fall in die Scheide tun. Das sind meistens auch Gele mit alkoholischer Lösung. Die wird ihr für ihre Blase gar nicht bringen. Also wenn die sich Progesteroncreme auf den Arm schmiert, dann haben wir ja sowieso immer das Problem, dass das die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht ausreichend schützt. Aber wenn die sonst kein systemisches Östrogen nimmt, kann sie das ruhig weitermachen. Aber es wird für ihre Blase gar nichts bringen. Genau gar nichts.
Aber wenn sie systemisch Östradiol nehmen sollte, sollte sie auch Progesteron als Kapsel dazu nehmen.
Als Kapsel, entweder vaginal oder als Tablette.
Dann kommen wir zu einer anderen Hörerin. Sie schreibt, Estriol oder Östriol soll ja nach einer täglichen Anfangstherapie nur noch 2-mal die Woche gegeben werden. Ich habe aber festgestellt, dass eine tägliche Gabe mir sehr gut tut. Irgendeinen Grund wird es ja aber haben, dass die Dauertherapie nur 2-mal in der Woche empfohlen wird. Leider wird da aber nirgends erklärt, sodass man selbst nicht einschätzen kann, ob eine tägliche Gabe doch vielleicht ein Risiko darstellt.
Ja. Also das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und dazu, das finde ich ganz toll, dass wir das ansprechen, weil das ist auch meine Erfahrung. Wenn die Frauen hier kommen, ich sage anfangs, ich mache eine Stufentherapie. Also ich fange nie mit 2-mal der Woche an, das reicht nicht. Ich habe keine Frau, denen 2-mal in der Woche, das reicht, außer vielleicht junge perimenopausalen Frauen, die gerade so in die Atrophie reinkommen und so ein paar Beschwerden haben, ein paar Harnwegsinfekte hinter sich haben, aber jetzt nicht wirklich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und auch sonst nicht wirklich drunter leiden. Die reichen damit 2-mal die Woche. Aber meine Erfahrung, die wirklich Beschwerden haben, brauchen das erstmal, damit es anflutet, täglich. Und ich mache das auch wirklich so, dass ich äußerlich, also ich sage immer außen vaginal und die Harnröhre alles schön in den Scheideneingang auch einschmieren mit der Creme. Das ist, wie Frau Dr. Schaudig vorher gesagt hat, also es ist ganz, ganz wichtig, außen und lokal einzuschmieren und nicht nur in die Scheide, die Zäpfchen, und die es auch gibt. Und ich unterscheide da die ganz Jungen, die kriegen von mir das Gynoflor mit dazu, da sind noch ein bisschen Milchsäurebakterien mit dabei und ganz wenig 0,03 Estriol, und das reicht schon aus. Und dann machen wir eine Stufentherapie, dass die wirklich jeden Tag eine Woche lang dieses Zäpfchen nehmen und äußerlich schmieren, und dann gehe ich zurück mit der Estriol-Therapie, dass wir dann auf eine Erhaltungsdosis von 2-mal die Woche kommen. Und wenn die Frauen älter sind und wirklich sehr atroph sind, dann sage ich jeden Tag. Frauen merken das, ich eiche die immer, indem ich sage, wenn es wehtun anfängt, also wenn es anfängt, wie nach unten zu ziehen, weil man die Regel bekommt, also so kurz vor der Regel stehende Bauchschmerzen, dann ist es zu viel Estriol, dann wieder aufhören. Also wenn das wirklich auch zu viel sein sollte, weil jede Frau ist unterschiedlich und reagiert unterschiedlich, dann ein bisschen zurückfahren. Aber Initialtherapie braucht man eigentlich mehr als 2-mal die Woche, ist meine Erfahrung.
Aber die Frage ist ja, kann ich es dauerhaft jeden Tag nehmen?
Wenn sie es braucht, ich habe tatsächlich, dann wäre jetzt die Frage von vorher, ob man nicht das Estradiol mit dazu gibt, lokal, ne? Weil dann reicht ja das Estriol offensichtlich nicht aus. Dann würde ich das wahrscheinlich auch eher so mal probieren.
Ja, jetzt kommt natürlich die Gynäkologin mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja, also das Problem ist so ein bisschen, wir haben als Gynäkologen natürlich die Gebärmutterschleimhaut auf dem Schirm. Und das Problem ist, man sagt deswegen nur 2-mal die Woche, und man sagt 2-mal die Woche und insgesamt maximal 1 Milligramm Östriol in der Woche. also in den Zäpfchen sind maximal 0,5 Milligramm drin. Das heißt, dann nimmt man zwei. Es gibt ja auch noch diese Zäpfchen mit 0,03 Milligramm. Ich habe noch nie verstanden, warum es nur diese zwei Dosierungen gibt. Das eine ist ja 25 mal so viel, aber egal. Also wenn ich diese 0,5er Zäpfchen nehme, dann ist es offensichtlich so, wenn ich die jeden Tag nehme über einen längeren Zeitraum, dann baue ich eben doch die Gebärmutterschleimhaut auf. Und was Sie gerade gesagt haben, Frau Weyrich, ist genau das. Wenn die das nämlich spüren, dass da irgendwie so wie Regelschmerzen ist, dann bedeutet das eigentlich, da baut sich dann möglicherweise auch Gebärmutterschleimhaut auf, und zwar ohne, dass ich einen Gestageneffekt habe. Das ist dieser Umbaueffekt, der die Gebärmutterschleimhaut vor einem der Entwicklung eines Gebärmutterschleimhautkrebses schützt. Und das ist der Knackpunkt. Deswegen, ich würde jetzt tatsächlich auch einer älteren Dame niemals sagen, nehmen Sie das täglich. Oder ich muss mir die Gebärmutterschleimhaut anschauen und doch mal ein Gelbkörperhormon geben. Bei den Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, kann man sich ganz entspannt zurücklehnen. Da ist es eigentlich egal. Aber ich erzähle, und das zum Thema Östradiol, erzähle immer die Geschichte von einer älteren Dame, die seh- und gehbehindert war und durch die ganze Stadt geschickt wurde, weil ich einen östrogenproduzierenden Tumor ausschließen sollte. Und mir kam dann komisch vor, es war eine ganz nette ältere Dame, die war schon Mitte 70, der Frauenärztin war aufgefallen, die hat so einen hohen, also die Scheide ist so gut östrogenisiert und die hat so hohe Östrogenspiegel, wenn ich die messe. Die hatte auch einen Gebärmutterschleimhautaufbau. Und mir kam nur komisch vor, dass diese Östrogenspiegel mal hoch und mal niedrig waren. Das fand ich merkwürdig. Ein Tumor macht immer hohe Spiegel. Das ist übrigens was ganz, ganz super Seltenes. Östrogenproduzierende Tumore. Also ihr habt vielleicht 10 gesehen in meinem Leben. Aber anyway, also ich musste suchen. Und da fand ich komisch, das ist ja merkwürdig. Ich sorgfältig die Patientin gefragt, was nehmen Sie denn so? Nein, ich nehme keine Hormone. Es stellte sich dann raus, dass der liebevolle Hausarzt ihr regelmäßig Linoladiol verschrieben hat. Das ist diese Östradiol-haltige Creme für die Scheide. Und die Patientin hat es benutzt wie eine Pflegecreme, hat jeden Tag sich ordentlich was von dem Linoladiol auf die Labien und auch, ich glaube, in die Scheide reingeschmiert. Und da war ein richtig knackiger Östrogeneffekt, als wenn die Frau Gynokardin-Gel oder Estreva-Gel nehmen würde. Also das heißt, das Linoladiol ist sehr potent und baut die Schleimhaut auf. Deswegen muss man da aufpassen, denn irgendwann kommt dann der Gebärmutterschleimhautkrebs. Das muss man leider so sagen. Also das ist der Punkt, warum man es nicht täglich nehmen darf. Langfristig meine ich. Also für die Woche bin ich völlig bei Ihnen, Frau Weyrich. Steht, glaube ich, auch in der Packungsbeilage. Man fängt an, tägliche Einnahme für 2 Wochen und dann sagt man, dann können Sie reduzieren. Aber jemanden das für einen langen Zeitraum täglich zu geben, da muss man wirklich aufpassen.
Genau, ich gebe ja auch das Gynoflor, ne? Das sind nur 0,03.
Das ist Estriol super, das drin. Kann sie jeden Tag nehmen.
Genau.
Okay. Ja. Ach, also ist vielleicht noch ausschlaggebend, was sie für eine Estriolcreme nimmt, unsere Hörerin.
Entscheidend
ist, unterschiedliche Dosierungen.
Welche Dosis sie nimmt. Also sie darf nehmen insgesamt maximal 1 Milligramm und in den Zäpfchen sind 0,5 drin, also sie darf 2 Zäpfchen pro Woche nehmen. Sie könnte aber auch das niedriger dosierte Zäpfchen nehmen, 0,03, das kann sie täglich nehmen. Da kann sie eigentlich täglich auch 2 nehmen, weil das ja viel weniger ist, bis sie auf 1 Milligramm pro Woche hochkommen.
Aber auch bei den Cremes gibt es ja unterschiedliche Dosierungen.
Ich nehme die Cremes tatsächlich nicht wirklich für intravaginal. Ja. Und wenn ich es gebe, dann ist es ja meistens die Estriolcreme, die hat 0,5 und die mache ich auch 2-mal in der Woche.
Ja, genau.
Aber
genau.
Da gibt es noch eine höher dosierte auch von der Estriol.
Ja, gibt es auch, aber die schreibe ich nicht auf.
Ja.
Weil ich halte mehr davon, es in einer niedrigen Dosierung aber jeden Tag zu geben, als einmal in der Woche.
Ja, das
habe ich bessere Erfahrungen.
Wir haben Post von einer Therapeutin bekommen. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Beckenbodentrainerin und sie schreibt, es wäre toll, wenn sie auf verschiedene Hormonlagen, Zyklus, Schwangerschaft, Perimenopause, Menopause und deren Einfluss auf die Strukturen und die Funktion des Beckenbodens eingehen. Uns würde interessieren, wie fasziale und muskuläre Strukturen von Hormonen beeinflusst werden und wie therapeutische Maßnahmen insbesondere in Phasen des Hormonmangels aussehen könnten. Ich glaube, Frau Weyrich, geht das an Sie?
Also ich habe da ganz schön gezirkelt bei der Frage, gell? Muss ich schon sagen.
Also Also erstmal ist die Frage, also es geht ja um fasziale und muskuläre Strukturen, inwieweit die sozusagen durch die Hormone beeinflusst werden.
Also das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe das jetzt so, ich habe tatsächlich damit noch keine Berührungspunkte gehabt. Also das hat mich noch nie jemand gefragt, aber es ist schon so, dass die Hormone Verschiedenes an unserem Beckenboden machen. Ne? Also das Östrogen, das wirkt ja stärkend auf den Beckenboden und das Progesteron eher fühlt sich dann schwächer an, der Beckenboden, oder wird weicher. Ne? Stimmt das, Frau Dr. Schaudig? Kann man das so sagen?
Ja, das, also was Progesteron hat ja eine relaxierende Wirkung, also eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur, auf die, also der Beckenboden ist eigentlich keine glatte Muskulatur, das ist ja eine richtige, ja, Muskelstruktur. Da muss ich passen so ein bisschen, was das Progesteron da macht. Was wir aber wissen, dass umgekehrt ein Östrogenmangel auf Muskelfasern eine Wirkung hat. Und wenn wir weniger Östrogen haben, verfettet der Muskel und die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen, also die Kontraktilität, wird schlechter, wenn ein Östrogenmangel ist. Und ich bin übrigens erst vor kurzem von einem Sportwissenschaftler gefragt worden, der meinte, dass Frauen zum Menstruationszeitpunkt, nämlich dann, wenn der Östrogenspiegel im Körper am niedrigsten ist, mehr Bänderverletzungen hätten. Ich kenne da noch keine Studie zu, aber ich weiß, dass darüber nachgedacht wird, solche Studien zu machen. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Es ist sicherlich so, dass der Östrogenmangel auf muskuläre Strukturen im Becken, die man ja auch trainieren oder versucht zu trainieren, dass der Östrogenmangel diese Fähigkeit des Muskels verschlechtert. Das finde ich eine spannende Frage. Ja, habe ich mir noch nie so überlegt, aber es ist eigentlich liegt auf der Hand. Also wenn ich meinen Bizeps schlechter bewegen kann, dann kann ich den Beckenbodenmuskel, der ja ein willkürlicher Muskel ist und kein unwillkürlicher, kann ich den auch schlechter bewegen. Ist eigentlich relativ logisch.
Und spannend fand ich auch, dass das Kollagen sozusagen dann auch bei Ihnen mit ins Spiel kommt, Frau Weyrich, wenn Sie therapieren.
Ja. Ja, absolut. Ab dem 25. Lebensjahr nimmt es zurück und ich habe jetzt wirklich schon in meiner Praxis viel Kollagen gegeben oder angepriesen sozusagen und dabei gemerkt, dass das nicht nur auf die Haut wirkt. Ne? Wir nehmen ja Kollagen alle, weil wir hautmäßig schön sein wollen, genau. Und gleichzeitig macht es wirklich im Bindegewebe viel aus und die Leute berichten oder die Frauen berichten mir, dass sie straffer, also dass sie das Gefühl haben, der Beckenboden wird straffer und sie können ihn wieder besser kontrollieren.
Aber gibt es
also da ist keine Studie. Nein, ich habe keine Studie dazu gefunden.
Weil man hört ja immer dies und jenes. Ne? Man kriegt einerseits gibt es Artikel, die einem das extremst empfehlen. Dann gibt es wieder Artikel, die sagen, nehmt das bloß nicht, weil was ihr schluckt, das kommt überhaupt nicht dort an, wo es ankommen soll. Aber Ihre Erfahrung ist praktisch aus der Praxis. Wenn die Frauen dies nehmen, berichten dann Positives.
Ich habe mich mit dem Thema Kollagen eben sehr, sehr, sehr ausführlich beschäftigt und ich empfehle da spezielle Kollagenprodukte, nicht jetzt die, ich will jetzt auch keine Namen nennen, ne? Also es gehören verschiedene Kriterien dazu. Man sollte 5 Gramm Meereskollagen ist das Typ 1 Kollagen, was unserem Körper am meisten auch profitiert und auch fürs Bindegewebe, für die Gelenke notwendig oder wichtig ist. Man braucht eine gewisse Dosis, man braucht 5 Gramm, man muss es mit Vitamin C zusammen kombinieren, sonst wirkt es nicht. Wir müssen es so klein gemacht haben, das Kollagen, dass es wirklich in die Zellen rein diffundieren kann und das sind eigentlich so die wichtigsten und dann eben Meereskollagen, nicht Weiderinder sind oft wirklich die Hufe von Schweinen auch mit reingehäckselt, also da gibt es schon ganz schöne Studien dazu und wenn ich den Frauen das Kollagen gebe, dann habe ich eben gemerkt und die Frauen auch selber, aber das ist, wie gesagt, gibt keine Studien, es gibt keine Datenlage, aber vielleicht sollten wir mal eine machen.
Das wäre mal eine gute interessant. Idee, fände ich super.
Ja.
Und noch zurück auf die Frage von unserer Therapeutin, was ist mit den therapeutischen Maßnahmen? Muss man das irgendwie anpassen daran, in welcher hormonellen Situation sich die Frauen gerade befinden, ob es nach der Geburt ist oder in der Perimenopause oder nach der Menopause, Postmenopause? Gibt es da Erfahrungen?
also ich kenne da auch nichts, aber es ist eine spannende Frage. Nach der Geburt, solange die Frauen stillen, ist ja oft eine ganze Phase von monatelangem Östrogenmangel. Da frage ich mich gerade, das habe ich mich noch nie gefragt, aber jetzt, wie diese Frage der Physiotherapeutin kommt, wie viel bringt denn dann eigentlich eine Beckenbodengymnastik, weil ich durch den Östrogenmangel ja da auch, ich kann das ja gar nicht so richtig aufbauen. Also das ist schon mal eine gute Frage. Ansonsten muss ich jetzt schon nochmal sagen, dass Frauen, die noch nicht in die Menopause erreicht haben, dass die ja eigentlich doch noch überwiegend genügend Östrogen haben. Die haben dann mal vielleicht während der Menstruation so ein kleines Loch, aber das dauert dann 2-3 Tage. Und dann ist ja eigentlich wieder gut. Also da finde ich es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, da müssen wir individuell drauf eingehen. Spannender ist tatsächlich das Thema, wie ist es in der Phase direkt nach der Geburt in den Monaten? Das ist eine spannende Frage.
Ich habe hier noch ein Fallbeispiel. Die Frau ist Ende 40 mit bekannter Senkung und leichter Belastungsinkontinenz. Und diese Harninkontinenz ist durch die Gabe von Rimkus-Kapseln, also das ist so eine Hormontherapie, über die haben wir auch in Folge 12 mal kurz gesprochen, Frau Schaudig. Und das hat das verschlechtert. Also sie hat mit Rimkus angefangen und da ist die Harninkontinenz sogar schlechter geworden. Kann das da einen Zusammenhang geben oder ist das nur Zufall? Was denken Sie, Frau Schaudig?
Also das finde ich eine spannende Frage. Ich habe das bisher mir verkniffen, was dazu zu sagen, also nicht zu dieser Frage, sondern zu dem Thema. In dieser berühmten WHI-Studie, wo die Frauen dieses Stutenurin bekommen haben mit einem synthetischen Gestagen, also das war jedenfalls eine ordentlich dosierte systemische Östrogentherapie, da kam ja raus, dass die Frauen tatsächlich mehr Belastungsinkontinenz hatten, wenn sie Hormone genommen haben. Und das erinnert mich jetzt sehr an die Frage dieser Frau, die Rimkus-Kapseln genommen hat. Rimkus-Kapseln sind sehr hoch dosiert, meines Erachtens zu hoch dosiert, weil der Rimkus behauptet, der Östrogenspiegel muss super hoch sein. Also ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist ein hochdosiertes Östrogen. Das heißt, bei der ist eigentlich das Gleiche passiert, was man in der WHI-Studie gesehen hat. Deswegen ist es mir auch nochmal so wichtig zu unterscheiden zwischen der Belastungsinkontinenz, die ja auch ganz oft ein echt mechanisches Problem hat. Da senkt sich die Gebärmutter, es kommt so ja so zum Knick an der Blase, deswegen verschließt die sich nicht mehr so richtig. Also oder es drückt durch Adipositas den Beckenboden nach unten. Also das ist schon ein mechanisches Thema, verbunden mit einem Östrogenmangel in den Muskeln, während die Dranginkontinenz kein mechanisches Thema ist, sondern tatsächlich ein Hormonmangel und nervenbedingtes. Also jetzt nicht, ich bin nervös, sondern die Nervenverschaltung des Blasenverschlusses. Und das finde ich interessant, meine persönliche Hypothese, das ist allerdings eine sehr steile Hypothese, ist, dass wenn ich hochdosiert Östrogene nehme, wird die Gebärmutter stärker durchblutet. Möglicherweise fördert man damit Myomwachstum in der Gebärmutter. Und was passiert dann? Die Gebärmutter wird schwerer und drückt stärker nach unten. Ich sag's nochmal, das ist eine sehr steile, schaudig-basierte Hypothese und ich habe schon viele Leute schmunzeln gehört darüber, aber ich habe mich immer gefragt, warum in der WHI-Studie die Belastungsinkontinenz zugenommen hat und das ist in dieser wirklich sehr sauberen, prospektiven, randomisierten, placebo-kontrollierten Studie gezeigt worden. Deswegen gibt's auch immer wieder Leute mit erhobenen Zeigefinger, das sind gerne die Gegner einer Hormontherapie, die sagen dann wieder so pauschal, Hormone machen inkontinent. Das ist natürlich Quatsch, nach allem, was wir jetzt besprochen haben. Aber das mit den Rimkus-Kapseln, hochdosierte Östrogene bei einer dafür prädisponierten Frau, kann offensichtlich eine Belastungsinkontinenz verstärken. Finde ich super spannend. Ich habe jetzt noch keine gehabt, die mir das erzählt hat. Aber in der einen Studie kommt es raus und hier die Dame, die Hörerfrage sagt es auch. Frau Weirich, was meinen Sie denn dazu?
Ich bin nicht so der Rimkus-Fan, darf ich das so sagen? Deswegen.
Aber vielleicht, ich sage es mal, ich bin auch kein Rimkus-Fan, weil zu hoch dosiert, orales Östrogen mit den Risiken der Thrombose, aber das Wesentliche ist eigentlich die hohe Dosis. Ich habe gar nichts gegen geschluckte Hormone, wenn jemand kein Risiko hat.
Und deswegen, ich habe nur... lokal östrogenisiert und schön mit dem Progesteron. Also ich mache das wirklich. Oder eben mal die Gestagenpille, Frau Dr. Schaudig, das finde ich auch ganz toll. Also danke für diesen Tipp, gell? Das ist Wahnsinn, wie vielen Frauen man da helfen kann, so gerade perimenopausal. Aber ich mache keine Rimkos, also das ist bei mir auch tabu.
Aber trotzdem halten Sie das für möglich, dass diese, dass das, wenn Sie viel Östrogen da haben,
ja,
dass dann einfach Durchblutung stärker wird, der Uterus sich mehr absenkt. Also das ist zumindest, ich habe mich immer gefragt, warum soll denn sonst das mehr Inkontinenz machen? Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Also sonst wird man sich ja fragen, hä, wieso werden die jetzt inkontinenter? Wir haben doch gerade gehört, wie gut das Östrogen auch für den Beckenboden und die Strukturen ist, aber dann eben nicht.
Richtig, also klingt total super plausibel, ja.
Wirklich okay, cool. Also wäre unsere Empfehlung weg von Rimkus und ja, wenn es sozusagen nötig ist, dann eher eine bioidentische Hormontherapie, die übrigens ja auch die Krankenkassen bezahlen. Rimkus muss man ja privat bezahlen.
Einspruch, euer Ehren. Also wenn die erst, die ist, warte mal, wie alt ist die? Ende 40, okay, es kommt jetzt drauf an, hat die noch eine Restfunktion vom Eierstock, dann wird man ihr ja nicht unbedingt mit einer bioidentischen Therapie so sehr helfen, weil man dann die hohen Östrogenspiegel in der Perimenopause gar nicht beeinflusst und vielleicht ist das deren Problem. Hohe Östrogenspiegel, auch für ihre Inkontinenz, also das ist jetzt auch nur eine Überlegung, das weiß ich nicht. Mhm. Also solange der Eierstock noch mitmischt, dann kommt, danke liebe Frau Weirich für diesen kurzen Wink, dann würde ich tatsächlich auch nochmal überlegen, vorübergehend Gestagen Monopille, damit der Östrogenspiegel nicht durch die Decke geht. Aber das muss Richtig. Man einfach entscheiden, wo steht die Frau. Also das können wir jetzt hier am grünen Tisch leider nicht so ganz beurteilen.
Zur letzten Hörerinnenfrage kommen wir. Sie ist 39 Jahre alt. Sie hat da seit 3 Jahren depressive Verstimmung, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Inkontinenz und zwar immer am Anfang und am Ende des Zyklus. Der Frauenarzt ist der Meinung, sie sei noch zu jung für Wechseljahresbeschwerden und sie hätte auch noch gar keine Scheidentrockenheit. Jetzt hat ihr die Hausärztin Agnus Castus Mönchspfeffer verschrieben. Da ist alles ein bisschen besser geworden. Geblieben ist die Inkontinenz und sie macht schon regelmäßig ihre Beckenbodenübung. Sie fragt, ist es möglich, dass ich, obwohl ich noch keine Scheidentrockenheit habe, nun Inkontinenz hormonell bedingt habe? Wer möchte anfangen? Vielleicht Frau Weirich. Ich finde spannend, am Anfang und am Ende des Zyklus hat sie Inkontinenzprobleme. Heißt, wenn das Östrogen niedrig ist, ne?
Mhm.
Und es ist so typisch, ne? Sie sind noch zu jung, Sie haben noch keine Scheidentrockenheit, das kann doch gar nicht sein.
Ja, das ist meistens so Ende 30 und das sehe ich eben in meiner Praxis auch. Ende 30, sogar Mitte 30. Also, jede Frau, es gibt über 50 verschiedene Wechseljahrsymptomatiken und jede Frau schreibt ihre eigene Geschichte. Und jede Frau hat ihre primäre Problematik, mit dem sie anfängt. Und ich sehe halt viele Frauen, die im urogenitalen Bereich leiden. Und zwar schon Mitte, Ende 30.
Und was raten wir jetzt der Hörerin konkret, Frau Schaudig?
Naja, ich muss auch nochmal betonen, die hat perimenstruell, also um die Menstruation herum, Zyklusende, Zyklusanfang, hat die den tiefsten Östrogenspiegel. Und das ist was wir schon auch belegen können, dass die Summenleistung der noch vorhandenen Eizellen, die machen schon so eine Summenleistung von ein bisschen Östrogen, die lässt beim Teil der Patientinnen einfach mit zunehmendem Alter nach. Und es ist durchaus möglich, dass die genau dann nämlich einen zu niedrigen Östrogenspiegel hat. Bin ganz bei Frau Weirich. Einfach mal versuchen, lokal Östriol zu geben und gucken, was passiert.
Also die Östriolcreme baut ja die Schleimhaut wieder auf. Und oftmals sehen wir das nicht, ob die so schon zu dünn ist oder einfach und wenn eine Frau sehr sensibel ist, dann kann das durchaus sein, dass sie auf diesen Östrogenmangel, der ja in der bestimmten Phase des Zyklus vorherrscht, dass sie da reagiert drauf. Und wenn wir Estriol lokal geben, dann baut das ja die Schleimhaut wieder ein bisschen auf. Also es macht stabiler, ne? Und dann kann auch die Stressinkontinenz ein bisschen weniger werden, also diese Belastungsinkontinenz. Also es macht sowohl Drang als auch den Stress ein bisschen weniger, die Estriolcreme.
Und mit dieser Frage sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Recht vielen Dank, Frau Dr. Weirich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für dieses Gespräch. Und danke natürlich auch an Sie, Frau Dr. Schaudig.
Ja, vielen Dank. Und ich fand's toll. Frau Weirich, vielen Dank. Ich habe gelernt, wie immer, wenn jemand Drittes mit im Bunde ist, finde ich ganz toll. Und ich glaube, wir haben doch viel bewegen können für Frauen.
Oh, es wäre schön. Ja, ich danke auch beiden. Also das ist unglaublich toll. Und es war echt erfrischend.
Ja, ich fand's auch sehr schön.
Dankeschön nochmal an Sie beide.
Ja,
danke
an
auch.
Sie auch, Frau Simonsen. Danke, tschüss.
Tschüss.
Und an dieser Stelle gibt es heute meinen Hörtipp für euch. Es geht um das Meer. Gerade jetzt im Sommer ja für viele ein Sehnsuchtsort. Im Podcast Ans Meer spricht Host Katharina Gulaikow alle zwei Wochen über einen besonderen Ort am Meer und mit Menschen, die auch besonders sind. Abenteurer, die die Welt erobert haben, Wissenschaftlerinnen, die der See ihre Geheimnisse entlocken, Sportlerinnen und Sportler, die die Herausforderungen im Wasser suchen oder einfach Menschen, die verzaubert sind von den Wundern des Meeres. Den Podcast Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land, findet ihr in der ARD Audiothek und den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Und die wichtigsten Informationen aus dieser Folge haben wir auch wieder in einen Online-Artikel gepackt. Den findet ihr über den Link zu den Kolleginnen von Brisant. Und wir hören uns diesmal erst in 4 Wochen wieder. Hormongesteuert macht eine kleine Sommerpause, aber dafür wird die nächste Folge sehr spannend. Es geht nämlich um die Ernährung in den Wechseljahren. Viele Frauen merken ja, irgendwie verändert sich der Körper. Auf einmal haben wir Bauchfett, auch mit der Verdauung ist es nicht mehr so wie früher und man verträgt auch manche Nahrungsmittel nicht so gut. Wir reden mit einer Expertin über die Ernährung, was wir Frauen beachten sollen und warum auch Sport gerade in den Wechseljahren so wichtig ist. Wir klären viele Fragen dann in 4 Wochen. Bleibt uns bis dahin gewogen. Empfehlt uns auch gern weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Mütter, Töchter und eure Partnerinnen und Partner. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gern tun unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Unseren Podcast hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.